Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister und werte Gäste. Wir kommen zum dritten Teil dieser Predigtreihe über die Ältestenschaft, die Gemeinde und ihr Verhältnis zu den Ältesten. Und bevor wir die heutigen Kriterien betrachten, möchte ich eine kurze Wiederholung der letzten beiden Predigten machen. Und dazu lesen wir den Text aus 1. Timotheus 3, Verse 1 bis 7. Und wer eine Bibel hat, darf da gerne mitlesen oder natürlich hier vorne mitlesen. 1. Timotheus, Kapitel 3, Verse 1 bis 7. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis von denen haben, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Ja, daraus hatten wir die letzten paar Mal die Kriterien angeschaut, da geht es weiter. Und die Zusammenfassung der beiden Predigten ist, dass die Kriterien dafür da sind, dass die Ältesten als Vorbilder leben, damit eben durch diesen Wandel die Gläubigen auf Jesus Christus hingewiesen werden. Den Job eines Ältesten umschreibt man auch am besten als einen Verwalter, denn es ist nicht seine Gemeinde, sondern die Gemeinde Jesu Christi, die er durch sein kostbares Blut erkauft hat. Und alle Kriterien, die wir hier gelesen haben, gelten natürlich für alle anderen Gläubigen auch. Und man kann das auch als eine kleine Zusammenfassung des praktischen Christenlebens sehen. Und alle Kriterien leiten sich von unserem großen Vorbild Jesus Christus ab. Aber natürlich werden die Ältesten oder wir als Gläubige nicht in allem perfekt sein, perfekt und sündlos. Das war eben nur Jesus Christus. Ich will noch eine kurze Zusammenfassung der Eigenschaften geben. Und zwar hatten wir uns angeschaut, dass das Ganze freiwillig geschehen soll. Was bedeutet nicht aus Zwang, dass der Älteste untadelig sein soll. Was eine Zusammenfassung der Kriterien ist, er hat keinen gravierenden Mangel an sich. Er ist Mann einer Frau, das heißt, er ist seiner Frau treu. Er ist nüchtern, was bedeutet selbstbeherrscht, ausgewogen. Er ist besonnen, was vernünftig heißt. Er ist anständig, das heißt, er hat einen ordentlichen Lebenswandel. Er ist gastfrei, was man am besten mit einem offenen Haus umschreibt. Und natürlich, der dem Haus gut vorsteht. Was heißt, er ist in seiner Familie ein Glaubensvorbild, sorgt sich um alle Belange materieller wie geistlicher Natur und unterweist natürlich auch seine Kinder im Glauben. Und in der letzten Predigt hatten wir uns 5 Punkte angeschaut, wie der Mann seiner Familie vorsteht. Ich möchte sie noch kurz nennen. Das erste war, er sorgt sich finanziell für die Familie. Das zweite ist, er ist ein Vorbild im Gebetsleben. Das dritte, er ist ein Vorbild in der Liebe und Vergebungsbereitschaft. Das vierte ist, er sieht seine Frau als Hilfe von Gott und nicht als Putzsklavin. Und das fünfte ist, er ist ein Vorbild im Lesen und im Lehren des Wortes Gottes. Ja, Inhalt der heutigen Predigt werden die restlichen Kriterien sein zur Erkennung der Ältesten und dann im zweiten Teil, wie man sich als Gemeindeglied den Ältesten gegenüber verhält. Das sind die Kriterien, die wir uns heute anschauen werden. Und wie schon gesagt, ich habe heute eine Doppelagenda, das Verhalten der Gemeinde den Ältesten gegenüber. Ja, ich werde natürlich auf viele Sachen nur kurz eingehen können, denn das ist relativ viel und bei vielen Kriterien könnte man auch eine extra Predigt drüber machen. Aber ich wollte das Ganze jetzt nicht nochmal teilen, dann wären es nämlich 4 Teile geworden. Genau, fangen wir an mit dem ersten Kriterium. Vorher was trinken. Fangen wir an mit dem ersten Kriterium, fähig zu lehren. Ja, lehrfähig heißt vom Griechen her Didaktikos, was heißt fähig zum Unterricht, lehrfähig als Qualität. Das wird übrigens das Kriterium sein, was wir uns am längsten anschauen. Die anderen sind dann etwas kürzer gehalten. Ja, lehrfähig umfasst drei Elemente von diesem Wort her. Das ist einmal die Schriftkenntnis, dann die Bereitschaft zu lehren und auch die Fähigkeit, sich mitzuteilen. Der Betreffende kann eben aus der Schrift ermahnen und motivieren. Es reicht eben nicht einfach nur aus, ein Bibelwissen zu haben. Man muss eben auch fähig zum Unterricht sein und auch diese Bereitschaft dazu haben. Es wäre ja irgendwie auch komisch, wenn ein Lehrer vor der Klasse steht und der hat dann keine Lust und würde dann einfach schweigen. Also das würden sich einige Schüler wahrscheinlich freuen, aber das ist dann kein Unterricht. Oder das andere ist, er muss auch sich auf seine Zuhörerschaft einstellen können. Würde auch wieder bedeuten, wenn ein Lehrer in der ersten Klasse anfängt mit einem Satz des Pythagoras, ach, egal, so ist es, bei mir ist es lange her, Dominik, vergib mir. Das würde jetzt auch niemanden bringen, das wäre eine völlige Überforderung. Ja, wie ich schon gesagt habe, er soll auf seine Zuhörer eingehen können und das lesen wir im 1. Korinther 3, Verse 1 bis 3, da steht: Und ich, Brüder und Schwestern, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, also das schreibt jetzt Paulus, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise. Ja, lehrfähig heißt eben auch, auf das Niveau der Zuhörerschaft eingehen zu können. Hier in diesem Fall auf den geistigen Stand. In eine Kinderstunde sollte eben anders sein wie eine Predigt vor der Gemeinde oder eben vor Bibelschulstudenten oder zum Beispiel vor vielen Neubekehrten. Alexander Strauch schreibt dazu: Es ist eben nicht die Aufgabe der Gemeinde herauszufinden, was der Prediger eventuell gemeint haben könnte. Nein, der Prediger soll erzählen und erklären können, was Gott meint und will. Die Parallelstelle dazu haben wir, wo es auch um die Kriterien geht, im Titusbrief. Titus 1, Vers 9 steht: Er halte sich an das Wort, das verlässlich ist und der Lehre entspricht, auf dass er die Kraft habe zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zu rechtweisen, die widersprechen. Ja, das heißt eben, ein Ältester muss nicht nur das Richtige lehren können, sondern auch vor dem Falschen warnen, damit einfach die Gemeinde bewahrt bleibt. Und das Wort Lehre hier ist etwas anders von der Deutung her wie im Timotheusbrief. Heinz-Werner Neunthofer schreibt dazu: Ist die korrekte Unterweisung der Gemeinde, die seelsorgerlichen Charakter haben kann, sie geschieht durch gottesdienstliche Verkündigung, durch Bildungsveranstaltungen, aber auch durch das persönliche Gespräch mit Einzelnen oder Gruppen in der Gemeinde. Und das sehen wir, Lehren heißt eben nicht einfach nur eine Predigt machen, sondern eben auch im persönlichen Gespräch ermahnen und ermuntern. Und so würde ich auch sagen, dass ein Ältester nicht zwingend ein Prediger sein muss, wohl aber muss er in irgendeiner Form die Lehre weitergeben, denn das ist eine seiner Hauptaufgaben. Ja, ich habe das Ermahnen und Ermuntern angesprochen. Er muss natürlich diese ganze Zurechtweisung auch auf eine richtige Art und Weise tun. Und da möchte ich aus 2. Timotheus 2, 24 bis 26 die Verse lesen. Da steht: Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt. Einer, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Vielleicht hilft ihnen Gott zur Umkehr, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Ja, hieran sehen wir auch natürlich wieder, wie wichtig der Charakter ist, und wir sehen, dass das beide ineinander übergeht. Er soll auch die Widerspenstigen nicht irgendwie ermahnen, sondern nicht streitsüchtig sein, freundlich, das Böse ertragen und eben in aller Sanftmut diese Ermahnung durchführen. Übrigens, dieses Zurechtweisen sollen eben nicht nur Älteste tun, sondern alle Geschwister sind dazu aufgerufen. Das lesen wir im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 1. Da steht: Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Ja, hier haben wir auch noch einen wichtigen Punkt bei der Lehre. Bei all der Lehre, die man weitergibt, muss natürlich das Leben auch dahinter stehen desjenigen. Und das lesen wir im 1. Korinther 9, 26 und 27. Da schreibt Paulus: Ich aber laufe nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich schinde meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Das ist auch wichtig bei der Lehre, dass man eben nicht selbst verwerflich wird, sonst macht man sich eben unglaubwürdig. Wie ich das schon in der letzten Predigt anklingen lassen habe, soll eben nicht nur der Älteste lehrfähig sein, sondern alle sollen lehrfähig sein und lehren. Wir hatten in der letzten Predigt gesehen, dass die Männer ihre Frauen und ihre Kinder, also ihre Familie, unterweisen sollen in der Lehre. Aber auch Frauen sollen lehrfähig sein, nämlich anderen Frauen zu unterweisen. Das lesen wir im Titusbrief, Titus 2, 3 bis 5. Da steht: Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es Heiligen geziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben, fähig, Gutes zu lehren, damit sie die jungen Frauen zur Besonnenheit anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, verständig sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes gelästert werde. Ja, hier haben wir auch ein schönes Programm aus der Bibel heraus für Alt und Jung, wo einfach ältere Frauen, jüngere Frauen unterweisen. Und wer es wissen möchte, wie das für eine junge Frau ist, mit einer älteren Frau Gemeinschaft zu pflegen, unterwiesen zu werden, der darf gerne meine Frau fragen, die Tamara, denn in ihrer alten Gemeinde ist es zum Teil passiert und sie durfte über viele Jahre in ihrer Jugend zu einer älteren Schwester gehen. Hab natürlich vergessen, weiterzuschalten, aber so ist das. Ja, was wir bei dem Ganzen natürlich bei der Lehre auch noch betrachten müssen, was hier nicht fehlen darf, ist die, dass eben auch eine Frau in der Gemeinde nicht öffentlich lehren soll. Ein Vers dazu ist 1. Timotheus 2, 11 bis 14. Da steht: Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva, und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot. Ja, die Begründung hier ist einmal in Vers 13 die Schöpfungsordnung und im Vers 14 der Sündenfall. Das sind jetzt keine zeitlich begrenzten Kriterien von damals, sondern die gelten natürlich universell. Und somit können wir eben auch sagen, dass eine Frau kein Ältestenamt innehaben sollte, da sie ja eben in der Versammlung nicht lehren soll. So lesen wir das auch im 1. Korinther 14, Vers 34. Den Vers hatte ich in der letzten Predigt schon erwähnt. Und in der Lehre ist natürlich unser großes Vorbild Jesus Christus. Nur ein Vers dazu aus Lukas 4, 32. Da steht: Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Ja, kommen wir zum zweiten Kriterium von heute. Das ist nicht trunksüchtig. Das heißt, ein Ältester soll kein Trinker sein, keiner, der sich am Alkohol berauscht. Die Parallelstelle dazu lesen wir wieder im Titusbrief: Nicht dem Wein ergeben. Und das Berauschen hat eben ein Problem, das steht sogar recht gut da im Epheser 5, Vers 18. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ja, das Problem des Alkoholmissbrauchs ist eben, dass es den Charakter trübt und zu einem liederlichen, unordentlichen Leben führt. Haben wir auch beim Seelsorgenseminar sehr ausführlich betrachtet. Und wir sehen natürlich hier an dieser Stelle auch schon, dass das nicht nur für Älteste gilt, sondern für uns alle, liebe Geschwister. Denn als Christen sind wir aufgefordert, unsere Leiber zu beherrschen. Wir können da allerdings keinen generellen Alkoholverbot daraus ableiten, denn Paulus hat es sogar in gewissen Grenzen als Arznei empfohlen. Das lesen wir im 1. Timotheus 5,23. Da steht: Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen und weil du oft krank bist. Kommen wir zum dritten Kriterium: nicht gewalttätig. Kein Schläger, kein Raufbold. Wörtlich heißt es, kein Austeiler von Schlägen. Ja, der Älteste soll seine Probleme nicht mit der Faust lösen. Da eben der Älteste in vielen spannungsgeladenen Situationen ist und Probleme lösen muss, dürfen solche Menschen natürlich nicht ins Amt, denn ein Christ soll kein Schläger sein. Nein, wir Christen sollen genau das Gegenteil davon sein. Wir sollen sogar für Gutes tun leiden. So steht es im 1. Petrus 2,20. Aber wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, ist dies Gnade bei Gott. Und auch hier ist wieder Jesus Christus unser großes Vorbild. Ein Beispiel davon ist, dass er das abgeschlagene Ohr des Knechts vom Hohepriester bei seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane wieder anheilt. Einer seiner Jünger hat das Schwert ausgepackt und mal reingeschlagen. Und da hat Jesus zu verstehen gegeben, nein, mit Gewalt wird hier nichts erzwungen. Kommen wir zum nächsten Kriterium. Und zwar nicht geldliebend, nicht geizig, nicht geldgierig. Das kann man damit allem übersetzen. Die Elberfelder Studienbibel schreibt zu Geldliebe wie folgt: Es bezeichnet die Begierde, die einen Menschen dazu bringt, seinen Besitz krampfhaft zusammenzuhalten und durch Aufhäufen von Gütern zu vermehren. Ja, man kann dazu eigentlich auch sagen, dass das Habsucht ist, und wie wir alle wissen, Habsucht ist Götzendienst. Der Älteste soll eben nicht bekannt sein fürs Schwäbisch Schwimmen, das kennen wir ja alles, das geht so und nicht so. Das soll man ihm natürlich nichts nachsagen können. Ja. Man soll eben nicht nach Reichtum streben, das wissen wir alle, und das würde auch keiner von uns so behaupten, aber wenn wir statt Reichtum Vermögen einsetzen, dann ist das doch unter Christen leider auch häufiger vorhanden. Und die Parallelstelle dazu ist auch hier wieder im Titus Brief zu finden, Kapitel 1, Vers 7, nicht nach schändlichen Gewinn suchen. Ja, das heißt, ein Ältester darf nicht auf unanständige Weise oder vielleicht sogar illegal sein Geld verdienen. Nein, der Älteste soll ein Vorbild in christlicher Zufriedenheit sein. Das haben wir erst in der Bibelstunde gehabt, Hebräer 13, 5. Da steht: Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Ja, jetzt sollen natürlich auch nicht nur die Ältesten nicht geldliebend sein oder habsichtig, sondern wir alle sollen nicht geldliebend sein. Und da können wir diesen Text mal zusammen lesen, der das sehr gut zum Ausdruck bringt. Wer eine Bibel hat, kann das bitte wieder mitlesen. 1. Timotheus, Kapitel 6, Verse 9 bis 11. 1. Timotheus, Kapitel 6, Verse 9 bis 11. Da steht: Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und in viele unvernünftige und schändliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren und Sanftmut. Ja, wer jeden Tag seine Aktienkurse betrachtet, damit er noch mehr Geld bekommt, der sollte sich dann wirklich mal fragen, ob er überhaupt noch nach dem Reich Gottes trachtet. Denn beides zusammen, Gott und der Mammon, das geht nicht. Und unser großes Vorbild ist auch hier wieder Jesus Christus. Das lesen wir im 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 9. Da steht, denn erkennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich wurdet. Ja, er verließ seinen Reichtum, das heißt, er kam aus dem Himmel, aus der Ewigkeit herab, wo er in Ewigkeit mit seinem Vater Gemeinschaft hatte, um auf diese Welt zu kommen, Leid und Schmerz zu ertragen, um für unsere Sünden zu sterben. Kommen wir zum nächsten Kriterium des Ältesten. Er soll gütig sein oder eben auch milde, sanft, großherzig, nachsichtig, freundlich. Das Ganze beinhaltet dieses Wort. Ja, das bedeutet, ein Ältester reitet nicht auf sein persönliches Recht rum. Er kann auch nachgeben, wo es auch möglich ist. Und eine sehr schöne Umschreibung für milde und gütig, finde ich, hat der Paulus gegeben in seinem Umgang mit den Thessalonikern. Da lesen wir im 1. Thessaloniker, Kapitel 2, Verse 5 bis 7. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge, noch sucht mehr Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern ihr sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Das finde ich immer noch eine wunderschöne Umschreibung für milde, wie eine Mutter, die ihr stillendes Kind umpflegt. Ja, der Älteste soll eben Erbarmen mit dem Sünder haben, aber die Sünde hassen, so wie Jesus Christus dies getan hat. Und der Älteste soll auch, wie sagt man umgangssprachlich so schön, kein harter Knochen sein, sondern eben ein umgänglicher Mensch. Aber auch hier wieder kann man nicht nur diese Anforderungen an einen Ältesten stellen. Nein, wir alle sollen milde oder gütig sein. Das lesen wir im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 5. Da steht, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Und Milde sieht man ganz gut daran, wenn man anderen vergeben kann und auch andere aushält oder erträgt. Auch hier ist wieder Jesus Christus unser ganz großes Vorbild, der eben in diese Welt zuerst nicht als Richter gekommen ist, sondern als Retter und hat für unsere Sünden bezahlt. Diesen Text hat der Michael letzte Woche schon mal vorgelesen und ich würde bitten, dass wir den auch noch mal mitlesen, weil er einfach so eindrücklich ist. Das lesen wir in Titus Kapitel 3, die Verse 3 bis 5. Titus 3, die Verse 3 bis 5. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns einander. Als aber erschien die Freundlichkeit, und für Freundlichkeit können wir je nach Bibelübersetzung auch Güte oder Milde einsetzen, und die Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Ja, wir haben Vergebung empfangen, nicht aufgrund unserer Leistung, sondern weil Gott nicht auf sein Recht gebocht hat, sondern Barmherzigkeit uns walten lassen hat. Ja, das nächste Kriterium, was wir uns anschauen wollen, ist nicht streitsüchtig. Widerstreben zu kämpfen oder man kann es auch positiv ausdrücken, er ist friedfertig oder friedlebend, der Älteste. Ja, der Älteste darf eben keine zänkische Person sein oder allzu kämpferisch, denn das ist notwendig, um ein Teamplayer zu sein. Otto Bauernfeind, ein Ausleger, schreibt dazu, die Wortgruppe, also hier in dem Fall streitsüchtig, beschreibt eine gewaltsame, wenn auch nicht unbedingt handgreifliche Durchsetzung im Neuen Testament, was nie zum Verhalten eines Christen passt. Ja, ein Ältester soll eben weder einer sein, der Streit sucht, noch Streit will. Und auch hier gilt natürlich wieder, es ist nicht nur der Älteste, der nicht streitsüchtig sein soll, sondern wir alle sollen nicht streitsüchtig sein. Das lesen wir wieder im Titusbrief, Kapitel 3, Verse 1 bis 2. Da steht, Erinnere sie daran, dass sie sich den Obrigkeiten, die die Macht haben, unterordnen, dass sie gehorsam seien und zu allem guten Werk bereit, niemand verleumden, nicht streiten, freundlich sein und alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Ja, wir sollen eben nicht streitsüchtig sein, sondern wir sollen eben Friedensstifter sein. So wie es der Römerbrief schreibt, so lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Das soll ein Christ in sein Leben zum Ausdruck bringen. Auch hier wieder ist Jesus Christus unser ganz großes Vorbild. Das haben wir, glaube ich, heute sogar in der ersten Stunde gelesen. Und zwar Kolosser Kapitel 1, Vers 20. Da steht: Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden macht durch sein Blut am Kreuz. Ja, durch den Tod am Kreuz von Jesus Christus hat er Frieden gemacht zwischen uns und Gott, und der Zorn Gottes liegt sozusagen nicht mehr auf uns. Kommen wir zum vorletzten Kriterium. Das siebte für heute: nicht ein Neubekehrter, was man umschreibt, kein Neuling. Wörtlich heißt es übersetzt ein Neugepflanzter. Der Text ist da etwas länger. Im 1. Timotheus 3,6 steht: Er soll kein Neubekehrter sein, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Ja, die Ältesten sollen aus den Reihen der geistlich reifen Männer kommen aus der Gemeinde, was natürlich für jede Gemeinde etwas unterschiedlich sein kann. Denn Reife erfordert Zeit, und damit kommt eben auch die Erfahrung mit der Zeit. Und wenn man ein paar Jahre im Glauben ist, dann merkt man auch, dass das Fleisch gegen den Geist kämpft und man doch noch in Sünde fällt oder in schwere Sünden auch fallen kann. Und wenn man weiß, wozu sein Herz noch in der Lage wäre oder ist, dann sollte das den Stolz und die Überheblichkeit wirklich zurückdrängen. Ja, denn wenn man nach der Bekehrung recht schnell in Ämter kommt, dann kann man eben sehr leicht in Stolz werden, was dieses Aufgebläht meint, und auch überheblich. Kommen wir zum letzten: gutes Zeugnis von denen, die draußen sind. Das lesen wir in 1. Timotheus 3,7. Er muss aber ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Ja, der Älteste muss ein gutes Zeugnis auch außerhalb der Gemeinde haben, zum Beispiel auf der Arbeit oder in der Nachbarschaft. Natürlich nur sofern das an uns liegt. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber so schreibt es der Römerbrief: Wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ja, der Älteste darf eben kein Heuchler sein in seinem Leben. Auf der einen Seite ein nettes Sonntagsgesicht aufsetzen, aber auf der Arbeit ist er der harte Vorgesetzte, oder in der Familie ist er auch überhaupt kein Glaubenszeugnis. Ja, die Ältesten sollen also kein schlechtes Ansehen vor Ungläubigen haben, was nicht heißt, dass ein Christ immer voll akzeptiert ist, aber unser Lebenswandel soll jetzt keinen abschrecken, den Glauben anzunehmen. Ja, auch hier wieder kann man sagen, es ist eben nicht nur der Älteste, der ein gutes Zeugnis vor denen draußen, vor der Welt haben soll, sondern wir alle sollen dies haben. Das steht im Kolosser 4, Verse 5 bis 6. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Ja, und warum soll der Älteste auch ein gutes Zeugnis haben vor denen, die draußen sind? Ja, das heißt, dass der Älteste eben die Gemeinde und damit Jesus Christus auch nicht in Verruf bringt. Und auch hier wieder ist Jesus Christus unser Vorbild. Wir lesen im Lukas 23,4, wo Pilatus zu den Hohepriester und zum Volk sprach: Ich finde keine Schuld an diesen Menschen oder an diesem Gerechten, wie wir es auch heute Morgen gelesen haben. Das war ein Zeugnis. Ja, da sind wir mit den ganzen Kriterien fertig. Zusammenfassend kann man auch sagen, die Autorität kommt eben nicht einfach nur durch das Amt, sondern eben durch das Leben dieser Kriterien oder wie es Johnson und Van de Voorden im Buch Die zerstörende Kraft des geistlichen Missbrauchs schreiben. Wirklich geistliche Führungspersönlichkeit zeigt Autorität, geistliche Vollmacht und Glaubwürdigkeit durch ihre Botschaft und ihr Leben. Und das ist ganz wichtig. Und für uns alle können wir auch diese Eigenschaften nochmal als Zusammenfassung sehen, was man unter Heiligung versteht, wonach man in seinem Leben als Christ trachten soll. Ja, kommen wir zur zweiten Agenda von heute, und zwar, wie sich die Gemeinde gegenüber den Ältesten verhalten soll. Auch ein wichtiger Punkt, wie ich finde, und da schauen wir uns die paar Sachen an. Das erste wäre, der Älteste soll einen Schutz vor bösen Verdächtigungen bekommen, also quasi eine gewisse Immunität haben. Das lesen wir im 1. Timotheus 5, 19. Da steht, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von 2 oder 3 Zeugen. Nun bedeutet hier, dass der Timotheus, an dem der Brief ja ging, in Ephesus, keine Klage oder Beschuldigung von Ältesten einfach so annehmen sollte oder glauben sollte, wenn es keine Zeugen dazu gibt. Er sollte nicht auf unbegründete Anklagen eingehen und nicht einfach da gewissen Anschuldigungen Glauben schenken, damit eben der Älteste nicht zu Unrecht angeklagt wird und eben der Ruf gewahrt wird. Man ist eben nun mal als Ältester wesentlich mehr Klagen ausgesetzt, vielleicht gerechtfertigt, aber auch häufig ungerechtfertigt, da man eben sich sehr für die Gemeinde einsetzt und man eben auch viel in der Öffentlichkeit tut. Und da stimmt eben der Spruch ganz besonders, wer sich einsetzt, der setzt sich aus. Denn wir können uns vorstellen, wenn ein Ältester in einem Ehekonflikt vermitteln möchte oder auf Geschwister mal zugehen muss, um ihr negatives Verhalten anzusprechen, dass es dann natürlich gewisse Klagen geben wird. Ja, und für uns heißt das natürlich als Geschwister, dass wir über Älteste nicht tratschen oder schlecht reden. Und wenn es eine Sache ist, die natürlich stimmt, dann soll man auf den Betroffenen selbst zugehen oder auf die anderen Ältesten, aber das jetzt nicht irgendwie in der Gemeinde streuen. Sei also keiner, der Tratsch weiterträgt an Unbeteiligte. Denn die Zusammenfassung der Kriterien der Ältesten ist eben untadelig und das soll, wenn es nicht gerechtfertigt ist, auch bewahrt bleiben. Kommen wir zum zweiten Punkt, das ist die öffentliche Zurechtweisung der Ältesten, da wo ich mir, muss ich euch ganz ehrlich sagen, am schwersten getan habe. Wir lesen das im 1. Timotheus 5, Vers 20. Die, welche sündigen, weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Ja, Timotheus sollte die Klage aufgrund 2 oder 3 Zeugen eben annehmen. Und wenn das berechtigt ist, dann müssen da die Konsequenzen folgen, nämlich dass die Sünde vor allen offenbar wird, das heißt vor der Gemeinde gesagt wird. Was ich mich aber natürlich gefragt habe, meint Paulus jetzt hier alle möglichen Sünden, die aufgrund 2 oder 3 Zeugen sozusagen herauskommen? Nehmen wir nun mal an, ein Ältester ist geblitzt worden, kriegt einen Strafzettel, 10 km/h zu viel, das bekommen 2 Brüder oder 2 Schwestern aus der Gemeinde mit. Und dann rennen sie zu dem nächsten Ältesten und da gibt es 2 Zeugen und eine Anklage, eine öffentliche Zurechtweisung und vielleicht raus aus dem Ältestenamt wegen 10 km/h zu viel. Gut, wenn das jede Woche ist, müsste man mal drüber reden. Aber wenn das jetzt einmal im Jahr ist oder alle paar Jahre mal, ist das, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Und da habe ich mir die Frage gestellt, welche Sünden wären denn das da? Und das sind wohl die Sünden, die für die Kriterien eines Ältesten gelten, was wir im 1. Timotheus Kapitel 3, Verse 1 bis 7 angeschaut haben. Denn diese Kriterien sollen ja nicht nur bei Amtsantritt vorhanden sein, sondern im gesamten Dienst seiner Ältestenschaft. Ja, für uns heute könnte das heißen, die Klagen dann den anderen Ältesten zu sagen, wenn es Klagen gibt, Berechtigte, damit diese geprüft werden. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wie heutzutage so ein Prozess eventuell ablaufen könnte, das weiß ich nicht, außer dass das mit ganz großer Bedachtheit und Sorgfalt geschehen soll und muss. Denn wie wir alle wissen, wenn der Prozess nochmal so kommt, wie wir es bei uns in der Gemeinde hatten, dann hätte es uns beinahe nicht mehr gegeben. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, das ist die Unterordnung oder Gehorsam gegenüber den Ältesten. Auch das hatte man erst neulich in der Bibelstunde gehabt. Dazu möchte ich den Vers lesen aus Hebräer 13, 17. Da steht: Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Ja, warum soll man eigentlich gehorchen? Man soll das machen, weil die Ältesten, die Führer über die Seelen der Gläubigen machen. Und wie machen sie das unter anderem? Indem sie natürlich das Wort Gottes austeilen, wie es auch im Kapitel 13 steht. Denn dafür werden sie eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen und das sollten die Ältesten wirklich mit Freuden tun und neben nicht mit Seufzen. Denn wenn auch die Ältesten in dieser Welt ihren Dienst tun und das mit Seufzen oder man kann auch sagen mit Schwermut tun, dann kann passieren, dass der Älteste seinen Dienst nur noch so pro forma wahrnimmt, Dienst nach Vorschrift tut und eben keine Hingabe mehr an die Gemeinde, an die Geschwister hat. Und das ist eben auch der Grund, warum man gehorchen soll. Es geht eben auch darum, dass es einen, so wie es hier steht, denn es wäre nicht gut für euch, dass es einem selber in der Gemeinde gut geht und der Gemeinde gut geht. Das möchte ich dann mal einem kleinen Beispiel auch noch verdeutlichen. Ja, was ganz wichtig auch hier ist, hier steht, dass die Geschwister gehorchen sollen. Das ist keine Aufforderung an die Ältesten, dieses Gehorchen oder diese Unterordnung in der Gemeinde durchzusetzen, wie bei einer weltlichen Armee, nach dem Prinzip, du gehorchst nicht, runter und 100 Liegestütze. Ja, das wäre völlig fehl am Platz. Und es wäre auch schade und irgendwie komisch, wenn es mal nicht so laufen würde, dass der Älteste immer wieder kommt und darauf hinweist, dass man sich gefälligst unterzuordnen habe. Nein, es ist die Aufgabe der Geschwister, zu gehorchen und sich zu fügen, weil Gott das in seinem Wort schreibt und somit von uns verlangt. Genauso natürlich auch in der Ehe. Die Frau soll sich dem Manne freiwillig unterordnen. Und es steht eben nicht da, dass der Mann seine Frau zur Unterordnung zwingen kann. Denn das wäre auch nicht gut. Diese Aufgabe kommt der Frau zu. Ja, kommen wir zu dem Beispiel, was ich euch sagen möchte. Das habe ich übernommen von Wilfried Block. Er hatte das mal in einer Predigt erwähnt und ich fand es sehr treffend in diesem Bezug. Also irgendwo auf dieser Welt, ich weiß nicht mehr, ob es Deutschland war oder in den USA, war eine Gemeinde und die hatte ein bisschen Geld übrig. Und da entstand dann eine Diskussion darum, ob man jetzt mit diesem Geld eine Evangelisation macht oder einfach einen Parkplatz erneuert oder baut. In Klammern natürlich, Parkplatz, wie wir da draußen sehen, ist jetzt nicht ganz unwichtig. Ja, und da war halt eben auch eine Frau, die wollte unbedingt diese Evangelisation haben und hat sich dafür natürlich auch eingesetzt, aber die Ältestenschaft hat eben entschieden, dass der Parkplatz gebaut wird oder renoviert wird. Und was war passiert? Die Frau war Samstagmorgen die erste, die auf der Baustelle gewesen ist. Und das fand ich ein wunderschönes Beispiel für Gehorchen, dass sie sich da gefügt hat und einfach die Entscheidung mitgetragen hat. Denn was könnte denn passieren, wenn es jetzt, nehmen wir mal an, nicht nur eine Frau wäre, die diese Evangelisation wollte, sondern eine ganze Gruppe. Und die Gruppe will sich eben der Leiterschaft nicht unterordnen in dieser Entscheidung. Ja, dann würde es höchstwahrscheinlich in der Gemeinde zu Streit kommen. Es würde zu Parteiungen kommen. Und es würde dazu kommen, dass eben auch die Ältesten ihren Dienst mit Seufzen tun und nicht mit Freuden. Und daran kann man eben auch sehen, dass den Leitern zu gehorchen auch einen ausgleichenden Effekt haben kann, was eben zum Frieden in der Gemeinde beiträgt. Alexander Strauch schreibt dazu: Ihren guten hirtendienstlichen Bemühungen hätten nur geringen Erfolg, wenn die Gläubigen sich nicht ihrer weisen, liebevollen Führung unterordnen würden. Was natürlich nicht heißt, dass man Sünde befolgen soll von den Ältesten oder aber auch gar keine Rückmeldung oder Kritik geben. Denn ein guter Ältester oder Leiter ist man schließlich nicht einfach von Anfang an. Da macht man eben auch Fehler und man muss sich eben auch weiterentwickeln können. Und da muss eben die Gemeinde mit den Ältesten Geduld haben und auch die Ältesten mit der Gemeinde. Ja, es gibt natürlich da auch sehr viel Schlechtes, was mit diesem Vers betrieben wurde. Darauf kann ich und will ich jetzt auch nicht eingehen. Da sei euch das Buch Die zerstörende Kraft des geistigen Missbrauchs empfohlen, wo die Autoren einfach viele Beispiele bringen, wie man es eben nicht macht. Kommen wir zum vierten Punkt, die Ältesten liebevoll achten. Jetzt würde ich bitten, dass wir das wieder gemeinsam lesen, und zwar aus 1. Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 12. 1. Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 12. Da steht: Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt in Frieden miteinander. Ja, hier steht jetzt natürlich nichts von Ältesten, aber diese Umschreibung legt es nahe. Hier steht: an euch arbeiten und im Herrn vorstehen und zurechtweisen. Daran sieht man, dass es da um Ältesten geht, von der Beschreibung her. Und ich habe mal nachgelesen, dieses Wort arbeiten, das heißt vom Griechischen her kopiao, das heißt eben Mühe haben, sich anstrengen, ermüden von der Anstrengung. Also da ist wirklich schwere Arbeit damit gemeint. Und das Wort anerkennen heißt einmal, dass ich weiß, wer es ist, also dass ich die leider kenne, aber vom Textzusammenhang ist es vielleicht am besten umschrieben mit einer gewissen Wertschätzung. Und was soll man noch tun? Nicht nur wertschätzen und kennen, sondern umso mehr in Liebe achten. Und warum soll man diese umso mehr in Liebe achten? Weil die Ältesten immer perfekt sind, weil sie immer alles richtig machen, weil sie jedem alles recht machen können. Nein, das haben wir im Text gelesen, um ihres Werkes willen. Ja? Was heißt um ihre Arbeit willen? Darum sollen sie umso mehr in Liebe geachtet werden. Oder man kann auch sagen, über alle Maßen geachtet werden. Ganz interessant fand ich dann noch, dass am Ende da steht: lebt in Frieden miteinander. Und der Ausleger Bricknell hat beobachtet: die Ausübung von Autorität neigt stets zu Provokation von Groll. So habe ich es beim Alexander Strauch gelesen, und ich denke, da ist auch etwas Wahres dran. Deswegen eben die Aufforderung, dass Gemeindeleiter und Gemeindeglieder eben in Frieden miteinander umgehen sollen. Ja, kommen wir zum vorletzten. Das ist, ich habe euch natürlich schon wieder einen Text unterschlagen. So ist es, Entschuldigung. Kommen wir zum fünften, das ist die doppelte Ehre geben den Ältesten. Und zwar lesen wir das in 1. Timotheus, Kapitel 5, Verse 17 und 18. Da steht: Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt: Du sollst den Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Eine Parallelstelle dazu, die das auch nochmal gut umschreibt, ist Galater Kapitel 6, Vers 6. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Ja, vom Zusammenhang des Timotheusbriefes vom 5. Kapitel sehen wir, wo es um die Witwenversorgung geht, dass Ehre geben materielle Unterstützung bedeutet, für den Lebensunterhalt sorgen. Und für die Epheser hieß das, dass die Ältesten, die da dienen in Wort und Lehre, dass diese eben materiell unterstützt werden. Gut vorstehen, das sind die, die sich um die Gemeinde kümmern und sorgen, die viel investieren und in Wort und Lehre arbeiten. Gut, da denken wir natürlich als erstes an die Predigt, aber diese Beschreibung deckt eben alle Bereiche in Lehrangelegenheiten ab. Und dieses Wort Arbeiten hier ist auch wieder das Gleiche, was wir im Thessalonikerbrief geschrieben haben. Es ist eben eine erschöpfende Arbeit, eine Arbeit, die schweißtreibend ist. Ja, für uns heute könnte das bedeuten, oder für uns heute muss das nicht automatisch bedeuten, dass hier ein Vollzeitdienst gemeint ist oder eine Pastorenstelle, zumal hier auch in der Mehrzahl gesprochen wird. Aber man könnte die betreffenden Ältesten mit Geld unterstützen, was am sinnvollsten ist, denn das sind die Güter, die wir eben nun mal erwirtschaften, damit sie einfach bei ihrer normalen Arbeit etwas kürzer treten können und zum Beispiel einen Tag im Monat oder einen Tag in der Woche frei haben. Ganz interessant fand ich letzte Woche auch beim Seelsorge-Seminar war jemand aus der Münchner Gemeinde, der hat gesagt, die Ältesten dort, die haben seit 2 Jahren Ältesten eingesetzt, haben bei ihrer Arbeit einen Tag in der Woche gestrichen, wo sie sich wirklich um die Gemeinde kümmern. Ob die dort bezahlt werden oder nicht, das muss ich euch sagen, weiß ich leider nicht. Ja, kommen wir zum letzten Punkt für heute, und zwar Gebetsunterstützung für die Ältesten. Auch etwas sehr, sehr Wichtiges, vielleicht häufig auch vergessen. Und da möchte ich aus Römer 15, Vers 30 einen Vers lesen. Da schreibt Paulus: Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Ja, Paulus wusste, dass er Gebetsunterstützung braucht, obwohl er sich für Christus voll einsetzte, den guten Kampf kämpfte, war er sich nicht zu schade, um Gebet zu bitten, denn er wusste, dass unser Kampf eben nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern eben gegen geistige Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, so umschreibt es der Epheserbrief. Und auch ihr und auch wir können heute im Gebet mitkämpfen, was heißt, dass ihr für uns als Leitungskreis betet, für die zukünftige Ältestenschaft und natürlich dann weiter betet für diese Männer, damit sie ihre Aufgaben mit Gottes Hilfe tun können. Ja, das war's für heute gewesen. Und ihr dürft natürlich ganz gerne, wie immer, auf mich zukommen, dürft mir eure Kritik äußern, wie ihr die Predigt fandet oder mit welchen Punkten ihr einverstanden oder nicht einverstanden seid. Und dann wünsche ich euch allen noch einen gesegneten Sonntag. Amen.